In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über die vielen spannenden Perspektiven beim Kauf oder Verkauf eines Unternehmens. Wo sind die Chancen und wo die Risiken versteckt? Wie hoch ist das Human Capital und was ist ein angemessener Gesamtkaufpreis? Eins ist klar, die Aufgabe, eine Firmentransaktion zu begleiten, ist ein wundervolles Beispiel dafür, dass Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung zumindest eine gewisse unternehmerische Neugier vorausgesetzt, echt spannend und vor allem sehr lebensnah sein kann. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge von Tax in Tacheles.
Tax in Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Alle sprechen davon, dass du vom Selbstständigen zum Unternehmer wachsen musst. Aber bist du wirklich bereit zu leiden und zu ernten? Wir sind Andy und Bernie, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmensberater und allem voran Selbstunternehmer. Und wir zeigen dir Wege auf, um dein Business kaufmännisch planvoll auf Erfolgsspur zu bringen. Aus der Sicht und mit der Erfahrung von zwei Kanzleiinhabern, die diese Transformation im eigenen Unternehmen selbst gemeistert haben und viele Mandanten bei diesem Weg begleiten, währenddessen wir die Steuern machen. Lass dich inspirieren, wie das Notwendige mit dem Gewinnbringenden vernetzt werden kann. Aus einer Hand. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Tax in Tacheles.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren und neuen Podcast-Folge des Podcast Tax in Tacheles, dem Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Und heute geht's in unserer Folge um, ich sag mal, grob das Thema, wie nenne ich es, Unternehmensverkauf, Unternehmenskauf. Was muss ich da alles beachten oder was haben uns für Leser- und Hörerfragen erreicht, die sich zu diesem Thema informieren wollen?
Ja, jetzt muss man sich das in der Vorbereitung des Podcasts natürlich so vorstellen, dass wir die Leser- und Höreranfragen erstmal clustern.
Ja.
Damit man einen Überblick behält und
Das geht allein schon nach Postsäcken, ne?
Ja, hervorragende Vorstellung. Gut, dann das scheint ein Unterschied zu sein, bei mir kommt das digital.
Ach so, okay.
Aber das erklärt die Postkutsche hier vor der Tür in dem Ernst. Man wird ja hier in dem Job und du als Wirtschaftsprüfer ja nochmal mehr als unsere Disziplin Steuerberatung hier konfrontiert mit dem Thema, ich möchte eine Firma verkaufen oder ich möchte eine Firma kaufen, was ist denn da zu tun? Und die Fragestellung beinhaltet, wie so vieles bei uns ja eine ganze Menge Facetten, über die da nachgedacht wird. Schubladen, die aufgehen, die man mal durchleuchten muss. Und wir dachten, das wäre mal interessant, weil es eben so viele Ebenen, also nicht nur die wirtschaftliche, was kostet sowas, nach welchem Maßstab geht man da eigentlich ran, was gibt's da für Risiken, was sind da für Risiken im Bauch, gibt's Vorteile, Nachteile in Abhängigkeit von Gesellschaftsformen, was kaufe ich da eigentlich für Lück, würde man im Rheinland sagen, ne? Und kann ich die noch hier bruche oder ist das so altes Eisen, dass ich das nicht gebrauchen kann oder kaufe ich es vielleicht gerade deswegen, um dem Personalmangel entgegenzuwirken und will vielleicht gar keine Kunden am Ende kaufen oder Geschäftsbeziehungen, sondern bin scharf drauf, da eine funktionierende Belegschaft. Also das hat ja Perspektiven ohne Ende, das Thema. Und weil du den Hut in den Ring geworfen hast und mit dem Gag auf jeden Fall schon gut gestartet bist, fang an.
Ja, ich bin da drauf gekommen, weil ich hatte jetzt tatsächlich zwei, drei Mandantenanfragen, die dir genau das mal von uns erläutert haben wollten. Das waren tatsächlich jetzt erstmal zwei, die ein Unternehmen kaufen wollten und die kamen erstmal mit der Fragestellung, was ist das Ding überhaupt wert? Kannst du mir sagen, was das wert ist? Und das ist natürlich jetzt, schlägt das Herz des Wirtschaftsprüfers. Der Jurist wird sagen, es kommt drauf an. Der Wirtschaftsprüfer wird sagen, was willst du denn bezahlen? Weil, wenn man mal ganz fair ist, diese IDW S1-Gutachten, die dann oft in Auftrag gegeben werden, die richten sich natürlich, auch wenn man es rein rechtstechnisch nie als Gutachten für eine Seite machen darf, sondern immer nur als Schiedsgutachten meint, muss man ehrlich sagen, der die Musik in dem Falle bezahlt, der bestimmt auch was zu spielt. Und oft richten sich die Gutachten alleine durch Prognosen etc., was man da alles was man da alles machen kann, oft zu dem, der es auch bestellt hat. Von daher fange ich meistens immer damit an, dass man sich über Multiple-Zahlen, also über, ich sag mal, im weiteren Sinne Kennzahlen, die es im Netz verfügbar für verschiedene Branchen gibt, die sich dann anhand von wiederum Kennzahlen an der Bilanz oder G&V in dem Maße orientieren. Dass wenn man das zum Beispiel mal gehört habt, hatte ich jetzt, was ist mit einer Gastronomie? Und dann schaut man sich im im Netz an, ne? Was gibt's für Größenklassen für Gastronomie, was haben die für Multiples auf beispielsweise eine Kennzahl EBITDA oder irgendwie sowas, und dann bekommt man erstmal überhaupt einen Eindruck davon, ne, was könnte so eine Kiste überhaupt wert sein. Dass das in einem ganz anderen Kontext das ist, was nachher gezahlt wird, das muss ich wahrscheinlich den hörigen oder kundigen Hörern nicht sagen, weil es ja meistens immer der, was ist was wert, das, was beide Parteien bezahlen wollen. Also ihr hört da raus, das ist gar nicht so einfach, da für den Mandanten, dass das, wie soll ich sagen, das passende Besteck hinzulegen, mit dem er anfangen kann, da zu operieren. Aber zumindest für eine erste Grobeinschätzung kann man sich ganz gut an so einen Wert ranrobben.
Ich dachte, das würde immer so laufen, als quasi Pendant zu wer liefert was. Gibt es doch die Seite Watt kost Watt.
Genau.
Und da haue ich doch einfach nur so drei Zahlen rein und dann sagt mir die Kiste doch den Preis, oder?
eBay Kleinanzeigen, genau.
Genau,
meine Wertvorstellung.
Stellen Sie Ihr Unternehmen in die Annonce, wenn es irgendwie geht, nicht in die Rubrik umsonst oder bis 10 Mark, ne, weil sonst hat man sich von vornherein schon verraten.
Also man kann sich da schon an einen Wert schon rantasten, an einen objektiven, das muss man schon sagen, das geht. Wobei man sich dann auch immer oft auch die Bilanz, wenn sie dann verfügbar ist, bei den meisten Kaufinteressenten ist das auch dann da, sich dann auch schon mal anschauen muss und wirklich so eine kleine Bilanzanalyse drüber laufen lässt. Ne? Wie sieht das Ding aus? Wie sind Vorräte? Wie ist das Anlagevermögen? Ne? Alles das, was man im BWL mal mit goldener Bilanzregel etc. gelernt hat, gibt man da auch sowas schnell im Kopf durch. Letztendlich schaut man sich aber tatsächlich die G&V an.
Wir sind ja ganz bewusst ein Podcast, der nicht zu theoretisch werden will.
Wie meinst du das denn jetzt?
Das meine ich so, das wirst du anhand der Fragestellung jetzt ganz schnell zu packen kriegen. Möchte ich bitten, mal abzugrenzen, die Bewertungsverfahren Umsatzmultiple gegen Discounted Cashflow, eine Abgrenzung zum IDWS 1, insbesondere im Hinblick auf Abzinsungsfaktoren in der aktuellen Zinsentwicklung.
Ja, das ist gut, dann muss ich mal alle aus, oder? Den muss ich mal ganz kurz den Beta-Faktor noch nachschlagen, weil der sich ja im Moment auch anhand der verschiedenen Discount-Sätze auch immer ändert. Naja, aber ihr merkt also, das würde viel zu weit führen, und da muss man auch fairerweise sagen, da müsste man, wenn man so einen richtigen Wert haben würde, würde ich auch immer den Kontakt zu Kollegen herstellen, die das jeden Tag machen, weil so fair muss man sein, das hat man vor 10 Jahren für eine Prüfung mal gelernt, aber irgendwann ist da auch der Wissenshorizont danach ausgeschöpft.
Ich kann von meiner eigenen Diplomarbeit berichten, weil das Thema war tatsächlich die Bewertung. Drei verschiedene Bewertungsverfahren auf das gleiche Unternehmen, in dem Fall eine Steuerberatungspraxis, angewandt. Das war der klassische Umsatzmultiple, weil das bei uns in der Branche immer noch das Nonplusultra ist. Umsatz mal Faktor gleich Preis. Und der Faktor, der natürlich dann am Ende bestimmt, was unten rechts steht, hängt dann ab von wie ist man strukturell aufgestellt, was haben wir für Mandanten, was haben wir für Risiken und so weiter. Und als ich weiß noch, als ich das ist ja furchtbar, fast.
15, ne? Oder? 2008, ja,
leider,
2009.
Leider noch fast ein bisschen länger, aber ja. Da war der Faktor immer so bei Steuerberatungskanzleien Umsatz, Jahresumsatz mal 1,2 war da immer so nahezu in Stein gemeißelt. Und wenn du eine richtig lukrative Bude hattest, die über der Benchmark performt hat, dann bist du immer auf 1,4 gekommen. Damals hat da auch noch keiner als wertbildenden Faktor irgendwie ist die Bude digital aus. Das gab's ja alles noch nicht. Ne? Also das war ja einfach nur, was kommt da, wie hoch ist der Reibach, würde man hier sagen. Also was kommt da unten raus? Und wenn das wenn die mal eher schwach auf der Brust war, dann ist man da irgendwie bei 0,9 gelandet zu der Zeit. Wenn man richtig gut war, bei 1,4, was der Umsatz mal Faktor. Ich habe dann damals 1,2 genommen und habe auf die gleiche Kanzlei in dem Fall ein Discounted Cashflow-Verfahren losgelassen, beziehungsweise ein vereinfachtes Ertragswertverfahren, und da kamen Bewertungsspannen raus, wenn man das einfach ganz theoretisch zu Ende bewertet hat. Einmal musste man Geld mitbringen, musste man quasi dem Käufer des Unternehmens noch Geld in die Kanzlei reinlegen, damit er das überhaupt machte, und im anderen Fall war eine relativ kleine Kanzlei eine Million wert. Also was will ich damit sagen? Diese Verfahren sind natürlich insbesondere, wenn die zu bewertenden Objekte klein sind, und nicht so messbar wie jetzt irgendwie ein großer Mittelständler oder eine riesen Firma, kommen da natürlich auch, das muss man vorher wissen, wirkliche Theoriezahlen raus.
Mhm. Aber du hast es ja eben gerade so schön gesagt, es gibt halt auch wertbildende Faktoren, die sieht man nicht weder in der Bilanz noch in der G&V. Ne? In unserem Bereich Digitalisierungsgrad, Fortbildungsstand der Mitarbeiter, sowas alles. Und in dem Fall, den ich da jetzt betreut hatte, das war Konditorei. Und da ging es darum, Alter der Maschinen, Rezepturen, die übernommen wurden. Also das war, da waren wirklich ein paar Sachen dabei, die wir und was auch komplett gar nicht messbar war, langlaufende Lieferverträge für Strom. Ja, das waren halt alles Dinge, die kann ich ja nicht mit einem Multiple oder mit einem Discounted Cashflow-Verfahren abbilden, die da auch Wert reingespielt haben. Also das war schon sehr interessant. Und wenn wir jetzt vielleicht den Wert mal abschließen, weil da kann man natürlich jetzt noch lange drüber sprechen, aber irgendwann ist auch gut. Zweiter Punkt war in dem Falle Target war eine GmbH. Und da war der Mandant dann auch in der Situation, ja, was mache ich denn da? Kaufe ich die GmbH, also mache ich einen Share-Deal, oder kaufe ich die da inneliegenden Assets, also rein Kauf der Vermögensgegenstände, mit was kaufe ich das? Bilde ich selber eine GmbH oder mache ich das als Personengesellschaft, was auch immer? Das waren dann in zweiter Reihe die weiteren Fragen, die da aufkamen.
Kannst du das denn jetzt, die Frage jetzt mal ernst gemeint, zumindest mal grob voneinander abgrenzen, also Share und Asset, darauf läuft ja die Frage dann Stellung dann immer schnell hinaus. Einmal die Teile aus dem Bauch des Mantels der Kapitalgesellschaft und einmal den ganzen Anteil. Wozu tendiert man, wenn man sagt, rechts oder links rum?
Ja, jetzt in dem besonderen Fall, auch mit den Lieferverträgen, die dahinter hingen, waren wir erstmal dabei, dass wir tatsächlich einen reinen Share-Deal beraten haben. Das bedeutet also, dass der zukünftige Gesellschafter die Gesellschaftsanteile an dieser Gesellschaft der alten Gesellschafter abkaufen würde. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja immer zwei Ebenen. Es gibt die Kapitalgesellschaft als eigenständige Rechtsperson und dann die Gesellschafter, du würdest sie drunter malen, ich male sie immer drüber, die Anteile an dieser Gesellschaft halten. Und wenn jetzt da ein neuer Gesellschafter dazutritt, der kann entweder neue Anteile bekommen, indem eine Kapitalerhöhung erfolgt, oder, das wäre jetzt der Fall gewesen, der nimmt einfach die alten Anteile und kauft die den alten Gesellschaftern ab. Das hat leider, muss man sagen, das klingt so einfach, hat aber so ein paar Probleme mit sich gezogen, weil je wertvoller die Gesellschaft ist, und ärmer der Neugesellschafter oder je mehr Startup-Mentalität der hat, braucht er natürlich Kohle, weil er kein Eigenkapital hat. Und gerade bei der Refinanzierung fangen jetzt die Banken an. Wenn die beispielsweise für so ein Ding, keine Ahnung, eine Viertelmillion oder so haben wollen, dann legt man eine Viertelmillion privat ausgelegt, beziehungsweise von der Bank bekommen, hin. Und kann die Anteile weder abschreiben noch großartig, jetzt sind wir natürlich ins Teilankünfteverfahren gegangen, aber großartig die Finanzierungskosten, die das nach sich zieht, dann absetzen von der Steuer. Das war so die erste Hürde, über die wir drüber mussten.
Beim Share-Deal.
Beim Share-Deal, genau. So, und jetzt hat sich das, manche Sachen ist auch gut, wenn es dann doch ein bisschen reift, jetzt hat sich das aber sehr in die Länge gezogen und der Riesenvorteil der günstigen Stromverträge, der läuft zum Ende des Jahres aus. Da muss neu verhandelt werden. Und das führt wahrscheinlich dazu, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, für den Altgesellschafter ist natürlich der Share-Deal auch ganz nett und der Asset-Deal nicht ganz so, weil er dann nachher quasi eine leere Hülle hat als GmbH und keine Assets mehr drin. Aber für unseren Mandanten wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er vorschlagen wird, die Assets zu kaufen, weil, das ist jetzt auch ein Riesenvorteil, das, was man natürlich an Vermögensgegenständen kauft, kann man im Nachhinein dann neu abschreiben. Man generiert neues AFA-Substrat. Und das ist halt das, was wir jetzt auch versuchen umzusetzen. Zweiter Vorteil, man kauft das in der gleichen Struktur, also der Mandant würde eine neue Kapitalgesellschaft gründen, hat dann nur relativ geringe Anschaffungskosten in Höhe von 12.500 Euro, also die Mindesteinlage, wenn er jetzt eine GmbH gründet.
Also nur für die Gründung, oder?
Genau, nur für die Gründung. Und das ist dann der Riesenvorteil, wenn er jetzt die Assets kauft, kann er das ja innerhalb der neuen Struktur, also innerhalb der neuen GmbH, und die Finanzierung läuft auch auf die eigene GmbH. Und auch die Finanzierungskosten sind dann in der GmbH abzugsfähig. Und noch die AFA dazu. Also wäre das aus unserer Mandantensicht auf jeden Fall der bessere Move.
Weil mal ganz einfach runtergebrochen, Abschreibungssubstrat generiert wird. Abschreibungssubstrat bedeutet geringere Besteuerung bedeutet mehr Liquidität.
Refinanzierungsmöglichkeit, genau.
Da der Schuh oftmals drückt,
ja.
Das ist ein ziemlicher Punkt auf der Pro-Seite zu sagen, ich kaufe die Assets aus dem Bauch der alten Firma und nicht die ganze Firma.
Genau.
Nicht die ganze Firma als Anteil.
Da könnte man vielleicht, warte, wenn ich da noch gerade rein darf, und ich sag mal, er möchte das gerne als Kapitalgesellschaft machen. Man könnte aber auch genauso gut eine Personengesellschaft gründen, ne? Also, und sagt, ich möchte gerne die Haftung reduzieren, kann man das auch in Form einer GmbH und KKG machen oder einer UG und KKG oder was auch immer. Also da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Das hat halt einfach damit zu tun, wie möchte ich am Markt auftreten, welche Haftungskomponenten möchte ich wie ausgestalten, möchte ich gerne die Anteile weitergeben, weil ich vielleicht irgendwann mal Kinder habe. Also da sind relativ viele Überlegungen, die man da im Vorfeld anstellen kann. In dem Fall war es halt tatsächlich so, dass er sagte, ich möchte das auf jeden Fall als GmbH machen.
Jetzt würde ich gerne noch eine Perspektive reinschmeißen. Wir haben das ja anmoderiert mit den Worten, so ein Kauf oder Verkauf hatte sehr viele Facetten, die man durchleuchten oder beleuchten muss, bevor man eine Entscheidung trifft, die dann auch eine gute ist. Was ist denn mit der Belegschaft? Eben fiel mal das Wort wertbildender Faktor. Ich fand die lange laufenden guten Energieverträge, das kann man gerade sehr gut packen, dass das ein ganz spezieller Vorteil ist, wenn so verhandelt wurde, gerade das Konditorei. Wenn das energieintensiv ist, ist es natürlich ein Monstervorteil, so einen Vertrag zu haben, mit einer Sicherheit dran. Ich denke aber gerade im Zuge von Fachkräftemangel, wir wollen ja auch immer den Menschen hinter den Zahlen sehen oder die Menschen hinter den Zahlen. Also beim Kanzleikauf nochmal zurück auf das Thema von meiner Diplomarbeit. Das war zwar damals die Bewertung, was kommt da für ein Preis raus und was lernen wir da draus? Da war damals schon der wertbildende Faktor, was da für Menschen arbeiten, wie gut sind die in ihrem Job, ne? Dass das quasi dass das Asset schlechthin ist, das was in keiner Bilanz zu sehen ist.
Ja, und das ist vielleicht in dem Falle, den wir beraten haben, das war auch ein Riesenthema. Das hat mich auch für den, da habe ich mich über den Mandanten auch und mit dem Mandanten gefreut, weil er da, wie soll ich sagen, sehr, sehr gut mit umgegangen ist. Der hatte auch gesagt, er möchte auf jeden Fall die ganze Belegschaft übernehmen. Und auch gerade, weil da, wie sagt man da, gut verdiente Mitarbeiter drin waren, die jetzt beispielsweise im Herbst ihres Arbeitslebens sind, aber die halt super Ahnung von der Materie hatten. Also ne, jetzt in dem Falle waren das Konditoren, die waren dann, oder auch eine Konditorin, die war Anfang 60, die kannte die ganzen Rezepte, aber ne, aus der Lameng, die brauchte da kein Rezeptbuch für. Ne? Und
die hat das doch nicht in den Wissenswiki gepackt, das baut die da Herrschaftswissen auf.
Ja, aber genau das war's. Und dann haben wir auch gesagt, ne, diese drei waren das, die brauchst du auf jeden Fall, weil du musst jetzt anfangen, da halt auch das auf die nächste Generation zu übertragen. Wenn der jetzt das Ding kaufen würde und die drei Personen würden sagen, nein, ich geh los, Midrup, ja, dann hat er ein Problem. Weil das gerade diese Konditorei sich sehr stark auf oder mit diesen hervorragenden Konditoreiprodukten halt abgrenzt vom Markt. Und das muss ich sagen, das war wirklich, er sagte, ne, das sind die drei Hauptpersonen und dann sind da irgendwie 20 Aushilfen drin, aber um die geht's mir auch.
Ja, das ist der oder einer der relevantesten Faktoren dann oft in den Käufen, Human Capital, was eben gerade nicht bilanziert ist, was man sich angucken muss. Da fällt ja auch schon mal das Wort, da sollte man vielleicht noch ein Sätzchen zu sagen, Due Diligence, mal hinten an, was guckt man sich dann oder wie geht man dann an so ein Thema ran, wenn man so Zahlen vorgelegt kriegt, ne? Ich brauche mal eine Bilanz, brauche mal eine G&V, ich brauche mal bitte die aktuellste BWA und so weiter, aber jetzt haben wir ja schon mehrfach hier gehört, das ist relevante oder sogar die relevantesten Werte möglicherweise überhaupt nicht ablesbar sind, wenn man einfach nur das Zahlenwerk hingeschmissen kriegt, was uns dann Handelsgesetz vorschreibt. Wo ich noch
kurz... Sollen wir da noch was zu sagen zu Dujil?
Ja, lass uns das ganz kurz noch einen nach hinten setzen. Ich wollte noch die Facette reinbringen. Also wenn wir über das Thema Belegschaft, Personal, da reden wir ja auch über Arbeitsrecht und da reden wir auch über Betriebsübergang und dann sind wir auch schnell auf dem Jura-Eis und dann haben wir nicht nur den WP, wenn es größer wird, dessen Expertise man da gut gebrauchen kann und den BWLer und die Steuerberater, also das könnten wir jetzt noch abbilden, aber wir sind auf jeden Fall auch mit einem Juristen unterwegs, der sich das anguckt, auch Rechtsnachfolgefragen, was ist Betrieb mit dem Betriebsübergang, da kann man jetzt mit den Augen rollen und sagen, das steht da und da im BGB, das geht so und so, aber da hängen auch durchaus Fragen dran, die die es notwendig machen, dass der, dass die Fraktion Jura da mit am Tisch sitzt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Die, also, die kann man in der, also, klar kann man sich anschauen, ne, was gibt's für Mietverträge, was gibt's für Arbeitsverträge, was gibt's für Darlehensverträge, etc., aber letztendlich, den Inhalt des Ganzen, den kann man zwar verstehen, den kann man aber nicht deuten, und da mit einem Juristen zusammenzuarbeiten, macht es auf jeden Fall sinnvoll.
Und da ist ja immer cool, wenn man die dann wirklich auch aus dem Netzwerk hat, dass das nicht so eine Zusammenarbeit ist, die sich dann da erstmalig erprobt und man merkt, dass man völlig unterschiedliche Arbeitsweisen hat, sondern wenn man da jemanden an der Seite hat, mit dem man das schon öfter gemacht hat und man genau weiß, wie man sich die Bälle hin und her spielt, das ist auch aus Mandantensicht ist das dann Gold wert. Wie man einen guten Bauleiter hat, der die Gewerke so ein bisschen
koordinieren kann.
Ja. Das ist schon was wert. Was passiert in der Due Diligence, also wenn da mal drauf geschaut wird, was da möglicherweise für Risiken oder Chancen drinstehen, die man so auf den ersten Blick nicht sieht?
Ja, genau. Genau das passiert. Also du schaust auf...
Nächste Frage.
Ja, genau, du schaust auf Risiken. Also gerade auf Risiken. Die Chancen, die hat man ja meistens im Vorfeld erarbeitet, weil man das Objekt ja kaufen möchte. Ja, letztendlich gibt's ja eine Financial, eine Legal und eine Tax Due Diligence. Financial und Tax machen wir dann oder können wir da mitmachen. Bei Legal, da haben wir gerade drüber gesprochen, kommt dann ein Anwalt dazu. Das ist, wenn wir jetzt mal bei Tax, also unserer ursprünglichen Disziplin anfangen, ist das grundsätzlich, wird geschaut, so nach dem Motto, ne, welche Steuern sind veranlagt, bis zu welchen Jahren, wie waren die Betriebsprüfungen, was gab es da für Feststellungen, kann das Auswirkungen auf die jetzige also offene Besteuerungszeiträume haben, sind die Betriebsprüfungsanpassungen, sind die umgesetzt worden, je nachdem wie groß man ist, sind latente Steuern ausgewiesen worden, was haben die latenten, wie sind die gebildet worden, sind die richtigen Steuersätze genommen worden, also da hat man je nach Größe hat man relativ viel zu tun. Dann gibt's die Financial Due Diligence, da geht's um, ja, ich sag mal, um Kennzahlen, steckt hier irgendwo was in der GmbH, in der Bilanz drin, was man nicht sieht, man kann sich da lange dran aufhalten. Ich glaube, für unsere Mandanten, die wir hier betreuen, kriegt man das ganz gut abgebildet. Je größer das wird, desto größer das Team und deshalb meistens auch je größer der Berater. Also was ich damit sagen will, man sollte es nicht machen, man kann es auch übertreiben.
Wie alle. Genau. Wie alles. Aber ich finde das ein gutes Beispiel dafür, dass in Kanzleien nicht Leute sitzen, die Formulare ausfüllen. Und das ist ja wirklich spannend. Also da guckt man ja so hinter die Facetten, man muss sich in die Perspektive des Verkäufers und des Käufers, je nachdem, wenn man berät, oder eigentlich kann man ja sagen, unabhängig davon, wie man berät, muss man überlegen, was wird der andere wohl gerade denken? Da geht es um eine Preisfindung. Das hat da ganz viel mit Fingerspitzengefühlen geschickt zu tun. Also gerade beim Thema Personal sieht man das ja häufig. Wir haben eben rausgearbeitet, dass wir den Wert von Human Capital aus keiner Zahl sehen, die wir aus irgendwelchen Abschlüssen sehen. Aber wir wissen, dass er da ist. Und gerade im Zeitalter von Fachkräftemangel und gerade bei insbesondere in den Dienstleistungsberufen ist das ja da ein Riesen, wenn ich das finde. Und was passiert jetzt, wenn da jemand mit einer völlig anderen Kultur oder der Käufer der Unternehmung mit einem völlig anderen Ansatz an Kultur da angeht, dann kann ja der wertbildende Faktor schlechthin ja auch sofort kaputt gehen. Weil die Beispiele kennen wir ja so aus dem eigenen Dunstkreis, wo jemand einfach einen völlig anderen Ansatz hat und dann eine Belegschaft sagt, so mache ich das nicht, Punkt, dann ist das weg.
Weglaufen dann.
Ja, ja, also das ist ja auch, also was ich damit sagen will, das ist nicht so ganz unspannend, weil da guckt man wirklich auf alle Facetten und das hat dann an der Stelle gar nicht mehr viel mit Zahlen zu tun. Klar, das ist die Human Capital, was da an Wert an Belegschaft rumlaufen hat, versucht man dann irgendwie eine Zahl zu monetarisieren und in eine Zahl zu gießen, aber diese Metaebene, die dahinter steht, so hey, was, ne, wenn du die Kultur mit deiner Kultur hier verheiratest, dann ist dieser wertbildende Faktor aber auch nur so lange wertbildend und da wie das nicht zu sehr auseinander. Oder mach dir jetzt schon mal Gedanken, wie du euch angleist, weil die einen machen Dauerlauf und ihr macht die ganze Zeit Sprint, gerade so Thema Digitalisierungsgrad, die Konditorin, die du gerade gesagt hast, wo wir jetzt in der Kanzlei direkt sagen würden, wieso hat da einer oder eine so viel Wissen im Kopf, wieso teilt sie das nicht? Das ist ja eine völlig andere Kultur. Und ich glaube, wenn du einer Anfang 60-jährigen Konditorin, die das seit 45 Jahren so machst, du würdest ab jetzt jede Rezeptur und alles das, was du weißt, bitte hier in Confluence ins Wissens-Wiki, damit wir das über unser GPT aussteuern können, damit das alle wissen, dann gehen die halt schreiend laufen. Also muss man mal gucken, sich halt gut anschauen, welche Welten da so aufeinander prallen nachher.
Das stell mir das gerade im Kopf vor.
Ja, du weißt, was ich sagen will. Das ist diese Kulturfrage in dem zwischenmenschlichen Bereich. Da steht nicht immer direkt Euro dran. Da ist auch ganz viel Fingerspitzengefühl und Menschenverstand und Erfahrung und schon öfter sowas betreut haben und genau den Erfahrungsschatz mitzubringen. Was passiert, wenn da die Extreme aufeinander und wenn da nicht, wenn da der Unternehmer, der eigentlich der Kaufmann ist, das vernachlässigt, dahin zu gucken, dass man auch Kulturen angleichen muss in so Betrieben. Also das ist weit mehr als nur die Zahl, wie uns auch so oft, finde ich, bei uns im Job.
Aber das ist ja genau das, was, wie soll ich sagen, das ist die Zukunftsaufgabe für alle Branchen. Also das wird so sein. Du siehst das ja, wenn du hast das jetzt eben mit digital und analog beschrieben, aber das ist ja auch jung und alt. Also ich glaube, das wird die Herausforderung nicht nur für unsere Branche, sondern generell für die Gesellschaft werden, dass wir uns da tatsächlich die alte Generation, das klingt immer so abwertend, soll es aber gar nicht sein, die Wissensträger, dass die sich auf Jüngere, aus deren Sicht dann anders arbeitende Menschen einlassen und die Jüngeren sagen, nicht die Alten sind doof, sondern von denen kann ich noch was lernen. Und ich glaube, wenn man das gut hinbekommt, und da kann tatsächlich auch jetzt wieder auf unseren Fall so eine Moderatorenrolle, die wir als Berater ja schon im Vorhinein haben, positiv einwirkend auf den neuen Inhaber, kann sich das schon auszahlen.
Genau, also dass man kann ja auch der sein, also verstehe ich eine gute Beratung auch da an der Stelle, wo es mal nicht um Euro oder um Steuern geht, der Brückenbauer zu sein zwischen verschiedenen Generationen, zwischen progressiv und noch traditionell und dass man darauf hinweist, dass man da ein Gap sieht und dann auch direkt in die Empfehlung mit einfließen lässt. Hör mal, ein Thema ist der Kaufpreis, den wir hier ermitteln und ein Thema ist über die Idee natürlich da auch Chancen und Risiken, die da einfließen und Wahl der Gesellschaftsform und so weiter, aber auch eben die weichen Faktoren, die am Ende ganz viel Geld wert sind, im Auge behält, die spannend sind. Und ihr habt das kürzlich in einem anderen Podcast gehört, das fand ich ganz gut, die Sichtweise, dass es bei uns jetzt nicht bei uns, sondern insgesamt zukünftig viel weniger darum gehen wird, die richtigen Antworten zu geben, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Ja, also dass das Wissen vorhanden sein wird und dass, wie wir das auch noch in der Schule und überall gelernt haben, immer, man kriegt was in die Birne geprügelt, muss es möglich, je besser man es wiedergibt, desto besser ist die Note, die man kriegt. Geht ja über verfügbares Wissen. Das kennen wir schon, wenn man sich anguckt, wie A oder B googelt und wie schnell A oder B ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis hat. Und das jetzt mal auf ChatGPT und mal weitergedacht, geht es ja vielmehr darum, dass man an der Stelle, der jetzt in der Beraterposition ist, so einen Unternehmensverkauf zu begleiten, dann auch wirklich die richtigen Fragen stellt, ne? Und, um die Leute dahin zu führen, wo
der Indianer hinterm Busch ist. Ja. Ich glaube, dann haben wir doch relativ vieles besprochen für unsere 25 Minuten, die wir mal anpeilen.
Ja, perfekt. Sind wir einmal rund.
Danke. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und habt eine gute Zeit.
Ciao, ciao.